Christus durch die Augen Marias sehen, das ist auch heute Thema im Katechismus bei Radio Horeb und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Wir hören hier einen Vortrag von Pater Francisco Sunderland. Er ist Legionär Christi, eine Ordensgemeinschaft, eine priesterliche Gemeinschaft und die haben ein Noviziat in Neuötting-Alzgen, das ist in Oberbayern. Dort finden auch regelmäßig Treffen, Einkehrtage, Fortbildungstage der Legionäre Christi und des Laienapostolats des Regnum Christi statt. Wir durften dort einen Einkehrtag von Pater Francisco Sunderland aufzeichnen, der hieß Christus durch die Augen Marias sehen. Hören Sie heute den zweiten Vortrag dieser Einheit von Pater Francisco Sunderland, Christus durch die Augen Marias sehen.
So, in der letzten Meditation sind wir hauptsächlich mit Jesus Christus und mit Nikodemus gewesen. In dieser Meditation, in diesem Vortrag, wir versuchen mehr mit Maria am Kalvarienberg zu sein. Und zwar diese Frage, die wir uns schon gestellt haben, was erlebten dieser Jünger und Maria, die Mutter Jesus, unter dem Kreuz? Was haben sie gesehen? Was haben sie erlebt? Was können wir heute über Jesus durch ihre Erfahrung lernen? Es gibt eine Voraussetzung zum Sehen, weil wir fragen uns, was haben die gesehen? Aber um zu sehen, um zu betrachten, ja, es gibt eine Voraussetzung. Unser Einkehrtag heißt zwar, Christus durch die Augen Marias zu betrachten, aber ohne Licht kann man weder sehen noch betrachten. Wir haben schon über Licht gesprochen. Aber dieses Licht, man kann nicht vergessen, dass das Licht ist die Voraussetzung. Und in diesem Einkehrtag behaupten wir, dass es beim Kreuz viel Licht gab. Viel Licht. Deshalb ist der Kalvarienberg unter uns Christen sozusagen eine beliebte Bühne, um unseren Herrn zu betrachten. Wie viele Festspiele der Passion gibt es in Deutschland und überall in der Welt. Wunderbare Festspiele. Weil es ist sehr gesund für den Christen, Jesus Christus in seine Passion zu betrachten. Deshalb wollen wir uns heute dahin begeben, um Jesus zu suchen. Der Kontext von Kalvarienberg als Ort des Lichtes wird im Psalm 36 gut beschrieben. Da steht im Psalm 36, Gott, wie köstlich ist deine Huld. Die Menschen bergen sich im Schatten deiner Flügel. Sie laben sich am Reichtum deines Hauses. Du tränkst sie mit dem Strom deiner Wonnen. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Das haben wir schon gehört. Wo war das? Im Psalm 36. Und wir wollen ein bisschen über diese Stelle, über diesen Psalm reden. Dieser Psalm, beziehungsweise diese Linien, weil das ist vom Vers 8 bis Vers 10, diese Linien sind die Hauptquelle für unsere jetzige Meditation. In diesen Psalmversen geht es um die Liebe und Barmherzigkeit. Schauen Sie, es steht hier, alles ist über Liebe und Barmherzigkeit. Die Huld Gottes ist nach dem Psalmist köstlich. Gott, wie köstlich ist deine Huld? Was bedeutet dieses Wort Huld? Das ist so wie ein Altdeutsch. So Huld benutzt man nicht so viel mehr. Aber Huld ist so eine Mischung von Liebe und Barmherzigkeit. Es ist etwas sehr sehr warmes, sehr traulich, sehr hold. So, das hat so einmal dieser Dichter Deutschlands, Goethe, gesagt. So traulich und so hold. So liest man bei einem seine Gedichte. Aber diese Traulichkeit, diese so hold, das ist hold auch. Also es ist sehr, sehr tief, sehr warm, im Herzen Jesu, diese Barmherzigkeit, diese Liebe. Sie wird vom Psalmist geschätzt und sogar beschrieben. Was ist denn diese Huld? Versuchen wir, den Psalm vom Kalvarienberg von den Augen Mariens her zu lesen, um das Geheimnis dieser Huld zu entdecken. Also unsere These ist, Maria weiß ganz genau, was Huld bedeutet. Maria und der Jünger, der Jesus liebte, bergen sich im Schatten des Kreuzes, genauso wie sich nach dem Psalmist Menschen im Schatten von Gottes Flügel bergen. Ich lese wieder. Die Menschen bergen sich im Schatten deiner Flügel. Und Maria und Johannes bergen sich im Schatten des Kreuzes. Und dann, sie laben sich am Reichtum seines Hauses. Und zwar am Reichtum Jesus. Am Reichtum Jesu? Ist denn Jesu wirklich ein Haus? Weil es steht hier. Im Psalm sagt, sie laben sich am Reichtum deines Hauses. Und wir sagen, ja, dieses Haus ist Jesus. Sie laben sich am Reichtum Jesu. Ist Jesus wirklich ein Haus? Wie? Jesus wird eben als Haus oder Wohnung Gottes vom heiligen Paulus beschrieben. Im Kolosserbrief lesen wir nämlich, er ist das Haupt des Leibes. Der Leib aber ist die Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten. So hat er in allem den Vorrang, denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen. Was für ein Haus ist denn Jesus? Er ist das Haus Gottes. Da, wo Gott in seiner ganzen Fülle wohnt, nach Paulus. So wirklich, wenn wir sagen, dass wir laben uns am Reichtum deines Hauses oder dass die Menschen laben sich am Reichtum deines Hauses, dann wir sagen wirklich, wir laben uns am Reichtum Jesu. Lesen wir aber den Psalm weiter. Menschen werden mit dem Strom seiner Wohnen getränkt. Und dieser Strom ist immer nach dem Psalm Leben. Im Kalvarienberg geht es um das Herz Christi, ein Herz voll von Blut und Wasser. Die Quelle dieses Stromes bzw. der Brunnen ist das Herz. Und das Leben ist dieses Blut und Wasser. Im Strom sind Blut und Wasser. Sehen Sie, ich lese nochmal den Psalm. Er sagte, du tränkst sie mit dem Strom deiner Wohnen. Diesen Strom ist Blut und Wasser von unserem Herrn Jesus Christus. Diese Brunnen von diesem Strom kommt, ist das Herz Jesu. Und das ist so selbstverständlich. Dieser Soldat hat das Herz durchbohren und von diesem Herz ist Wasser und Blut gekommen. Im Strom sind Blut und Wasser. Und es steht, als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite. Und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. Warum? Warum sagt Johannes so wieder und wieder? Es ist wahr. Ich habe das gesehen, mein Zeugnis ist wahr. Wissen wir, uns alle, wir wissen schon, was in der Bibel steht, ist die Wahrheit. Warum soll er das wiederholen, sogar dreimal wiederholen, dass er wirklich die Wahrheit sagt? Weil dieses Moment ist einer der wichtigsten Momente der Bibel, der ganze Geschichte. Es ist das Moment, in dem wir erlöst sind. Es ist das Moment, in dem das Leben vom Tempel herausfließt. Es ist das Moment, in dem er uns drängt mit dem Reichtum dieses Brunnen mit diesem Strom des Lebens. Und Johannes hat das gesehen und er freut sich. Er hat gesagt, ja, ich habe das gesehen, ich habe das wirklich gesehen. Es ist so, stellen Sie sich vor, dass FC Köln zum ersten Mal den deutschen Meister gewinnt. Also alle Kölner Fans haben die ganze Zeit, die ganze Geschichte von Köln FC gewartet und Köln hat niemals gewonnen. Und plötzlich, jemand hat das gesehen und er sagte, was viele Generationen von Kölner Fans haben sich gesehen, das zu sehen. Ich habe das schließlich gesehen. Ja, ich habe das wirklich gesehen. Er hat sich gefreut, weil alle haben dafür gewartet. Also diese Geschichte heißt die Bibel. Und die ganze Bibel hat auf dieses Moment gewartet. Alle diese Seiten, alles, was in dieser Bibel steht, diese Sehnsucht nach etwas, die kommen sollte, ist in diesem Moment geschehen. Und Johannes sagt in diesem Moment, was Jeremia, was Jesaja, was Mose, was Joshua, was Samuel, was Salomo, was David, was Adam, was Eva nicht gesehen haben, das habe ich jetzt gesehen. Die haben alles auf das gewartet und ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen. Es ist so das größte Ereignis. Und wir werden später sehen, wir dürfen das auch sehen, jedes Mal, dass wir in der Heiligen Messe teilnehmen. So sehen Sie, so wie groß ist in der Heiligen Messe teilzunehmen, es ist nicht so eine Sonntagspflicht. Ja, ich muss jetzt zur Messe. Es ist das größte Ereignis der Geschichte und wir dürfen das betrachten. Die Hebräer haben das Blut immer als Ort der Seele oder des Lebens betrachtet. Wo ist die Seele von den Menschen? Also wir wissen, dass es gibt keinen Punkt in unserem Körper, wo die Seele ist. Also es ist nicht, dass unsere Seele ist wie eine kleine Puppe da oben, von dem das Ganze bewegt ist. Es ist hier, die Seele ist hier in diesem Punkt und dann, ich bin so wie eine Marionette und ich bin von meiner Seele bewegt. Nein, die Seele ist größer als mein Körper. Also ich bin meine Seele und ich bin mein Körper auch. Also wir sind das Ganze. Es gibt keine Stelle, wo die Seele ist. Aber die Hebräer haben gedacht, dass die Seele befand sich im Blut. Und deswegen haben sie auch das Blut von Tieren nicht, und noch bis jetzt, diese Koscher. Man kann das Blut nicht essen oder trinken, weil das Leben und die Seele befindet sich. Und dann ist es so wie eine Mischung von meiner Seele mit der Seele von Tieren. Das will ich nicht. Aber wir wissen, dass die Seele befindet sich nicht da. Und deswegen wir mit einem ruhigen Gewissen, wir essen halt auch Blutwurst. Das wäre für sie, diese Blut, eine Art von Erniedrigung, so Blut zu essen. Und sie wurden unrein. Und das ist auch der Grund, warum die Rede von Jesus in der Synagoge von Kapharnaum so verstörend für die meisten Zuhörer war. Hören wir das, aber wirklich von ihrer Seite. Was für ein Skandal hören wir hier? Und das sind die Worte von Jesus. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Da stritten sich die Juden und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Das Leben, Singular, das Leben vom Leben, das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Viele seiner Jünger, die ihm zuhörten, sagten, was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das anhören? Darauf zogen sich viele Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher. Aber wissen Sie, wir haben gesagt jetzt gerade, das stimmt nicht, dass die Seele von diesen Tieren im Blut ist. Aber Jesus Christus hat dieses Bild benutzt. Und er sagte, wer mir mein Blut trinkt, wird mein Leben mitteilen. Wird an diese göttliche Natur teilnehmen, was wir in der letzten Meditation betrachtet haben. Und das ist wirklich, ja, das ist wirklich großartig. Also man kann das wirklich nicht beschreiben. Aber man kann mehr über die Beziehung zwischen Leben und Blut sagen. Nun aber versuchen wir, die Beziehung zu verstehen, wie es zwischen Quelle und Herz Jesu gibt. Aber ich hoffe, dass ihr habt mich verstanden, was ich hier mitteilen wollte. Dieses Blut und dieses Wasser, die von der Seite Jesus herabgekommen sind, ist genau, was Jesus Christus in diesem 6. Kapitel von Johannes beschrieben hat. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und jetzt gehen wir zum Herz Jesu, also der Brunnen. Wir lesen im Alten Testament, wie wesentlich die Quellen von Wasser waren. Alles ist in der Wüste geschehen im Alten Testament. Was nützt es, wenn man 5000 Kamele, Esel oder Rinder hat, aber kein Wasser da ist, um ihren Durst zu löschen? Deswegen sind die Hauptmomente in den Geschichten der Patriarchen Abraham, Isaak oder Jakob mit seinen Söhnen die Momente, in denen Brunnen in ihren Besitz kommen. Die Brunnen sind vielleicht kein Reichtum an sich, sind aber unentbehrliche Voraussetzung für Reichtum. Sie sind eine wesentliche Bedingung. Ohne Wasser geht es nicht weiter. Und das weiß jeder. Deswegen sind auch alle Städte hier bei einem Fluss gegründet, Neuötting am Inn. Das Wasser ist wesentlich. Wir leben, wo Wasser ist. Jetzt aber betrachten wir das berühmte Gespräch zwischen Jesus und die Samariterin beim Brunnen. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und er setzte sich daher an den Brunnen. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken. Die samaritische Frau sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser bitten? Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Wenn man denkt, dass das Wasser sind diese Sakramente, ist diese Gnade Gottes und diese neuen Brunnen, von dem er spricht, ist sein Herz. Wir verstehen so viel besser unseren katholischen Glauben. Und warum gibt es so viele Bilder vom Herz Jesu überall in unseren Kirchen? Weil es geht darum, es ist so zentral. Wir haben gerade gehört: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken. Diese Meditation will eben eine Hilfe sein, um diese Gabe Gottes besser zu verstehen und um Jesus Christus deutlicher zu sehen bzw. zu betrachten. Jesus sagt: Wenn du wüsstest, worin diese Gabe besteht, und wir sind heute nach Alsker Neuötting gekommen, genau um zu verstehen, Jesus erklärt uns, worin diese Gabe besteht. Maria, wir wollen mit dir Jesus Christus am Kreuz betrachten, damit wir besser verstehen können, worin diese Gabe besteht. Auf dem Kalvarienberg mit Maria und mit den Jüngern, den Jesus liebte, und noch präziser beim Durchbohren der Seite Jesu erkennen wir die Erfüllung dieses Gespräches zwischen Jesus und die Frau aus Samarien. Wir sehen, wie das Alte Testament Wasser als Quelle von irdischem Leben versteht. Jesus aber hat dieses Bild, zum Beispiel diese Realität, auf eine höhere Stufe gebracht. Und zwar in einen für das Alte Testament undenkbaren Bereich. Das ewige Leben der Menschen bei Gott. Wer hätte sich das vorstellen können? Dass die Menschen wurden zu einem noch höheren Niveau, wie die Engel kommen. Zum höchsten Himmel, wo nur Gott, Sohn, mit dem Vater und dem Heiligen Geist ist. Stellen Sie sich diese himmlische Gewölbe wie Kreisen. Ne? Und dann es gibt diese Kreisen, wo die Engel sind, und dann es geht noch höher, das sind die Erzengel, und ich weiß nicht, in welche Ordnung, aber das sind die himmlische Mächte, und dann die Cherubim und die Seraphim, und dann hoch, hoch, viel höher als alle anderen, also total auf ein ganz neues Niveau, ist Gott allein. Gott, der ist Vater und Sohn und Heiligen Geist. Und da sind wir gekommen. Ich kann mich gut vorstellen, warum der Teufel so erregt war. Sagte, wie? Wie bitte? Also diese Halbseele, Halbkörper, Wesen, diese Geschöpfe, diese nicht nützige Geschöpfe, die so viele Fehler machen, hast du da oben gerufen? Und ich, der so perfekt bin, der perfekte Engel, bin ich so nicht so hochgekommen und ist abgefallen. Aber die Tatsache besteht und wir sind zum höchsten Himmel berufen worden. Und in Christus, durch ihn und mit ihm und in ihm, wir geben Gott, der allmächtige Vater, alle Herrlichkeit und Ehre in der Ewigkeit. Wir als Kirche tun das. Und das ist so herrlich. Ich weiß nicht, wieso es gibt Menschen, die durstig in der katholischen Kirche auf Spiritualität sind und die suchen sie sich diese Spiritualität in anderen Religionen. Es ist schade. Das ist vielleicht, weil wir nicht gut vermitteln können, wie hoch unsere Spiritualität ist. Es kann nicht höher kommen. Punkt. Wir sind beim Gott hier. Wir kommen damit zum letzten Teil unseres Psalms, und zwar vom Psalm 36. In deinem Licht schauen wir das Licht. Das Licht beim Kalvarienberg ist nicht anders als Jesus und seine Gnade. Ja, in deinem Licht bedeutet für uns Christen, in deine Gnade oder im Heiligen Geist. Und schauen wir das Licht, heißt, schauen wir den Sohn. Diese Erklärung stammt direkt aus der Johannesevangelium, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Diese Stelle ist sehr interessant für den heutigen Einkehrtag, denn es geht um eine Identitätsaussage. Also das heißt, heute wollen wir Jesus besser kennen. Wir wollen Jesus Christus durch den Augen Marias betrachten. Und Jesus hier sagt, ich bin. Und deswegen ist es so eine christologische Aussage, weil Jesus sagt, ich bin. So, jetzt können wir etwas mehr über Jesus erfahren, weil er sagt etwas über sich selbst. Jesus sagt, ich bin das Licht des Lebens. Um Licht zu sehen, braucht man Augen dafür. Nicht jeder kann sofort das Licht sehen. Wir machen täglich diese Erfahrung, wenn wir aufwachen. Man muss sich ans Licht gewöhnen. Unsere Augen müssen sich ans Licht gewöhnen, um Gegenstände zu sehen. Deswegen haben wir versucht, diese Geheimnisse durch die Augen Marias zu sehen. Weil die Augen von Maria sind kräftige Augen. Wir wollen durch diese Augen von Maria sehen, weil sie kann ein sehr starkes Licht sehen, direkt sehen. Warum? Weil sie ist die unbefleckte Empfängnis, weil sie ist voll der Gnade. Sie kann das sehen. Die Schrift nennt Maria Kecharitomene, voll der Gnade, auf Griechisch. Ein geheimnisvoller Name, der ihrer Identität im tiefsten Sinn entspricht. Was genau bedeuten soll, dass sie voll der Gnade ist, kann schon Thema für einen anderen Einkehrtag sein. Als Hinweis aber dient eine Stelle im 4. Kapitel des Epheserbriefs. Und ich lese diese Stelle, weil es hilft uns zu verstehen, was bedeutet, dass Maria ist voll der Gnade. Aber jeder von uns empfängt die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Und er gab den einen das Apostelamt, andere setzte er als Propheten ein, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi. So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Wir wollen uns von der Liebe geleitet an die Wahrheit halten und in allem wachsen, bis wir ihn erreicht haben. Er, Christus, ist das Haupt. Durch ihn wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt in jedem einzelnen Gelenk. Jedes trägt mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib und wird die Liebe aufgebaut. Dies sind tröstende Worte vom Apostel Paulus, weil die sagen, nicht jeder kann alles machen. Und deswegen sind wir als Kirche hier, um uns zu ergänzen. Wir sind Gelenke im Leib Christi. Und die Menschen, die alt sind, sind für uns eine Gelegenheit, um unsere Dienstbereitschaft zu leben. Die Menschen, die krank sind, sind eine Gelegenheit für uns, unsere Dienstbereitschaft, unsere Liebe zu zeigen. Und die Menschen, die stark sind, sie sind eine Gelegenheit für uns, um diese Arbeit zu tun, für die Kirche. Die Menschen, die klug sind, die können uns lehren. Die Menschen, die fromm sind, die können für uns beten. Und deswegen, wir als Leib Christi, als Kirche, wir bauen eine Einheit, wo niemand ist von niemandem gefordert, alles allein zu tun. Maria, was tut Maria in diesem Leib Christi? Es ist nicht nur die Sendung von Maria in diesem Leib Christi, unter anderem Mutter Christi und Mutter der Christen zu sein, wie in der Stelle heißt, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten. Entschuldigung. Also sie ist doch Mutter Christi und sie ist doch Mutter der Christen, aber sie ist mehr. Das ist die Kraft, die ihr zugemessen ist. Denn außerdem erfüllt sie ihre Sendung wie kein anderer Mensch, denn sie allein ist von jedem Makel der Sünde befreit worden. Und nochmal beten wir für die Einheit der Christen mit dieser Epheser-Briefstelle. So sollen wir, das sagt Paulus, so sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Deswegen haben die Päpste, Paul den 6., Papst Johannes Paul den 2., Papst Benedikt, Papst Franziskus, die allen suchen diese Einheit der Christen, weil wir brauchen ihre Hilfe. Also, weil wir sind ein großer Körper in Christus und wie wir gesagt haben, wir ergänzen uns mit unseren Eigenschaften und die haben wunderbare Eigenschaften, die für den Aufbau der Kirche bestimmt sind. Und wir suchen diese Einheit der Christen, weil wir wissen auch, dass wir können auch etwas für sie tun, dass wir können alle zusammen zu diesem vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Dies sind einige biblische Gedanken. Sie sind aber hauptsächlich Geheimnisse, die Maria und der Jünger, den er liebte, vor Augen hatten, als sie Jesus durchbohrt sahen. Begleiten wir diese Mutter der Schmerzen in der Betrachtung des Herzens Jesu. Wir Legionäre Christi haben diese Aufgabe bzw. diese Sendung von Gott bekommen, denn am Anfang unserer Geschichte hießen wir eben Missionare des Herzens Jesu und der Mutter der Schmerzen. Der Ort, wo wir uns befinden, ist der Kalvarienberg. Das ist der Ort vom Herzen Jesu und der Ort von der Mutter der Schmerzen. Sie heißt Mutter der Schmerzen, weil sie ist im Kalvarienberg. Wir tun das auf geheimnisvolle Weise jedes Mal, wenn wir die Heilige Messe feiern. Dahin haben wir uns heute begeben, zur Heiligen Messe, zur Kalvarienberg. Da gingen alle unsere heutigen Betrachtungen. Dahin haben wir uns heute begeben und wir sind berufen, dort zu bleiben. Wir dürfen da bleiben. Wir sind, wie in der Offenbarung des Johannes steht, bis er kommt in Herrlichkeit. Wir sind da in der Messe, bis er kommt in Herrlichkeit. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und am Ende des Offenbarungs des Johannes stehen diese wunderschönen Worte, die passen auch zum Schluss von unserem Einkehrtag. Er, der dies bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn sei mit allen.
Christus durch die Augen Marias sehen, der zweite Vortrag eines Einkehrtages bei den Legionären Christi war das, von Pater Francisco Sunderland. Gehalten hat er diesen Einkehrtag im Noviziat der Legionäre Christi im oberbayerischen Neuötting. Dort gibt es immer wieder geistliche Angebote der Legionäre Christi und des Laienapostolats des Regnum Christi. Was es da so alles gibt, dazu haben wir einen Link im Infofeld zu dieser Sendung auf unserer Homepage horeb.org. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke für Ihre Spende, für Ihr Opfer, für Ihr Gebet, für Radio Horeb. Alles Gute Ihnen und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.